Wortkeks.
Herzlich willkommen zu Wortkeks, der kleinen Lesung. Mein Name ist Marion Bachmann und der heutige Text ist lustig, aber auch ein bisschen makaber. In ihm geht es um einen Vortrag, bei dem menschliche Schädel benutzt werden. Er trägt den Titel 11 Totenköpfe auf dem Katheder. Ein Plakat, das von einer Gesellschaft zur Erforschung angeborener Talente auf phrenologischer Grundlage in Deutschland und gleichzeitig von der Internationalen Akademie für Menschenkenntnis signiert ist, gibt davon Kunde, dass es bald keine Heuchelei, kein Leugnen, keine Verstellung, keinen Betrug und keine Untreue mehr geben werde. Wann? Bis aus dieser neu gegründeten Internationalen Akademie die ersten Doktoren ins Leben hinaustreten werden und uns auf den Kopf zusagen werden, wer, wie und was wir sind, wozu wir taugen und welche Eigenschaften hinter Gedanken und Gelüste im Innersten verborgen sind. Zitat: Des Menschen Schädel ist es, der den Menschen verrät. Zitat Ende. 5 Mark Eintrittspreis. 60 Menschen sind im Hörsaal versammelt. Frauen aus dem Volke, die möglicherweise im Interesse ihres schulpflichtig gewordenen Sprösslings die erwähnte Gesellschaft zur Entdeckung von Talenten konsultiert haben und nun die wissenschaftliche Begründung für den erhaltenen Ratschlag erfahren möchten. Eine biedere Alte, die vielleicht die Hauswirtin des Dozenten ist und ihn bewundert. Ein junger Mann mit langem Haar, anscheinend der erste Dichter der neuen Lehre. Doch hüten wir uns, unsere Kommilitonen zu beurteilen, bevor wir nicht die Segnungen der wissenschaftlichen Menschenkenntnis in uns aufgenommen haben. Begnügen wir uns zunächst mit der Betrachtung der 11 Schädel, die auf dem Vortragspult in 2 Reihen ausgerichtet liegen. An den Wänden hängen die Totenmasken Nietzsches, Beethovens und Wagners. Der Vortragende erscheint und beginnt mit der Lehre vom geborenen Verbrecher. Diese Theorie sei verlacht worden, heute aber, heute bekenne er, der Vortragende, sich zu ihr, womit sie wissenschaftlich anerkannt sei. Er kommt dann auf Franz Josef Gall, den er den Altmeister der Phrenologie nennt und sogar über sich selbst stellt. Auch Gall habe man verhöhnt. Der wissenschaftliche Wert der Phrenologie werde heute nicht mehr bestritten, nur behaupte man, sie erst am Totenschädel anwenden zu können. Das sei aber nicht richtig. Der Redner nimmt einen der Köpfe vom Tisch und beweist es. Obwohl diese Schädeldecke anormal stark sei, könne man die Abdrücke der Gehirnpartien deutlich erkennen. Also sei der Schädel durch die mehr oder minder kräftige Form der Gehirnprovinzen beeinflusst und demnach auch seine Beurteilung am lebenden Menschen möglich. Wenn noch vereinzelte Angriffe gegen Gall und seine Lehre erhoben werden, so richten sie sich gegen Behauptungen, die Gall gar nicht getan hat, und Vortragender habe einen solchen unwissenschaftlichen Wissenschaftler erst vor kurzem tüchtig niedergebügelt. Über die Anwendung der Phrenologie werden uns Hörern wichtige Verhaltungsmaßregeln gegeben. Vor allem mögen wir unsere Kunst niemals am Biertische ausüben, denn dort seien die Gedanken getrübt und man gebe nur Anlass zu Spott und Witzen. Frauen beurteile man nur dann, wenn ihr Haar aufgelöst und von allen fremden Einlagen, Heiterkeit, befreit sei. Am besten lässt sich der Charakter bei Herren mit Glatze konstatieren. Neuerliche Heiterkeit. Klar liege die praktische Wichtigkeit der Phrenologie zutage. Erstens, bei der Berufswahl. Wir werden jeden warnen können, der sich dem technischen Studium zuwenden will, dessen Schädel aber alles eher als die Entwicklung eines technischen Sinnes zeigt, und wir werden andererseits unser Kind aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnis dem Musikstudium widmen, auch wenn noch keine Spur von musikalischem Empfinden bemerkt wurde. Zweitens, bei der Gattenwahl. Keine Frau wird geheiratet, wenn ihr Schädel an den Partien, die der Sitz von Treue, Sparsamkeit und Verträglichkeit sind, nicht nur keine Erhabenheiten, sondern geradezu Vertiefungen aufweist. Drittens, im Geschäftsleben. Wir kraniologisch geschulten Menschen werden jedem, der für uns als Sozius in Betracht kommt, vorher den Schädel abtasten. Sie gestatten doch? Und erst recht einem Kunden mit Kreditforderung. Viertens, im Justizwesen. Ein Mensch, dessen rechte Hinterohrwölbung Rechtlichkeitsgefühl und Aufrichtigkeit beweist, ist unschuldig an der Tat, derer man ihn verdächtigt. Er hat sie nicht begangen, und hat er sie doch begangen, so ist er dennoch frei zu sprechen, denn er kann nichts dafür, er verübte sie bloß durch äußeren Zwang. Einstweilen aber ist es dem Lehrer nur darum zu tun, uns in die Grundzüge der Phrenologie einzuweihen. Zu diesem Behufe nimmt er die Schädel zur Hand. Zuerst den kleinen einer Katze, an dem er zeigt, wie bei diesem Tier die Mutterliebe und die Putzsucht ausgebildet sind, während am nächsten Schädelchen, dem eines Katers, an der gleichen Stelle keinerlei Ausbuchtung zu finden ist. An einem Affenschädel wird uns der Sitz des Nachahmungstriebes vorgeführt. Die übrigen Schädel rühren bloß von Menschen her. Der Meister demonstriert die Gehirnschale eines Selbstmörders. Ach, wir würden ihn, auch wenn er nicht die kleine Schusswunde im Schläfenknochen hätte, sofort als Selbstmörder erkennen, denn die Zentren der Lebensenergie und der Zuversicht sind gar nicht ausgebildet. Wir belächeln die Dummheit der Menschen, die bei einem Selbstmord aktuelle Motive vermuten, unglückliche Liebe, finanzielle Verluste, schwere Krankheit. Als ob der Mann sich nicht auch hätte das Leben nehmen müssen, wenn er das denkbar größte Glück in der Liebe, den prächtigsten Erfolg bei seinen Geschäften gehabt hätte und wenn er selbst kerngesund gewesen wäre. Nur des Menschen Schädel ist sein Himmelreich. Der nächste Gehirndeckel gehörte einst einem Verbrecher, der 15 Jahre im Zuchthaus saß. Jetzt gehört er dem Vortragenden, der uns an einer dicken Beule die Heimstätten des Erwerbssinnes und des Eigensinns und das Fehlen moralischer Zentren demonstriert. Aus der Feststellbarkeit von Feigheit schließt der Dozent für Menschenkenntnis, dass es wohl nicht unser Toter war, der bei dem Einbruch den Schutzmann erschoss, sondern sein Komplize. Es sei denn, dass er sich nicht anders zu helfen gewusst hätte, fügte der Lehrer einschränkend hinzu. Zu einem Angriff war der Mann jedenfalls zu furchtsam. In welchem Warenhaus die Totenköpfe von Verbrechern und Selbstmördern samt zugehöriger Lebensbeschreibung zu kaufen sind, erfahren wir nicht. Wogegen wir ex cathedra erfahren, dass der Professor bereit ist, uns Schädelmodelle aus Steingut zu verkaufen, auf denen die Gebiete der menschlichen Eigenschaften eingezeichnet sind wie Staaten auf einer Landkarte. Jedes der Länder ist mit einer Nummer bezeichnet, und ein beigelegtes Büchlein gibt an, welche Tugend oder Untugend in diesem Staat residiert. Nur 100 Mark kostet solch ein Globus. Der heutige Text stammt aus dem Jahr 1925 und geschrieben hat ihn Egon Erwin Kisch, der von 1885 bis 1948 lebte, Schriftsteller und Journalist war und Reporter. Man nannte ihn auch den rasenden Reporter, nach dem Titel eines seiner beliebtesten Bücher. Und aus genau diesem Buch stammt unser heutiger Text. Geboren wurde Kisch in Prag in eine deutschsprachige und literaturbegeisterte jüdische Tuchhändlerfamilie hinein. Schon in seiner Schulzeit schrieb er Gedichte, später Lokalreportagen, besonders kriminalistische. 1913 berichtete er, dass Oberst Redl, der für den Militärnachrichtendienst gearbeitet hatte, als russischer Spion enttarnt worden war und deshalb Selbstmord begangen hatte. Dass Kisch dies trotz der Vertuschungsversuche des Militärs herausgefunden hatte, das war ein Glanzstück des investigativen Journalismus. Und es gäbe noch viel zu erzählen, besonders über seine Arbeit gegen den Faschismus oder seine vielen Reisen. Aber das tut er selbst in zahlreichen Reportagen viel besser, als ich es könnte. Kisch gilt als einer der wichtigsten Reporter der Geschichte und seine Arbeit bis heute als prägend für guten Journalismus. Das war der heutige Wortkeks. Vielen Dank fürs Zuhören und, wenn Sie mögen, bis nächste Woche.